Hallo und herzlich willkommen zur 295. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem kriminellsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und ich berichte hier vermutlich zumindest zum letzten Mal aus der Freiheit, aus meinem eigenen Büro. Danach wird es vermutlich eine lange Pause geben, denn ich bin ganz kurz davor, in den Knast zu gehen. Ja, der Grund dafür, ihr könnt es euch denken, sind ja meine ganzen Geschäfte, die ich so mache, um nicht zu sagen, das ganze Geld, was ich verdiene. Ich habe ja im Zuge meiner Buchveröffentlichung ein Einzelgewerbe angemeldet, damit ich halt das auch verkaufen kann und alle Einnahmen ordentlich versteuert werden. Im Zuge dessen muss man eine Einnahmenüberschussrechnung machen. Das ist relativ einfach. Man führt alles auf, was man ausgegeben hat im Zuge seines Geschäftslebens oder des Geschäftsjahres und gibt dann an, wie viel man eingenommen hat. Und am Ende rechnet ein Computer dann aus, du hast sehr, sehr viel Geld verdient oder in meinem Fall sehr, sehr viel Geld verloren. Diese Rechnung muss ans Finanzamt gehen, denn man bekommt ja beispielsweise die Mehrwertsteuer erstattet, wenn man geschäftlich unterwegs ist. Sprich, ich kann mir von meinen Stiften, die ich gekauft habe, da konnte ich mir die Mehrwertsteuer wiederholen. Oder auch, der Podcast ist ja quasi auch Zuge des Medienimperiums. Das hätte ich mal ein bisschen früher anfangen sollen mit den Geschäften. Da hätte ich dann halt auch mein ganzes Zubehör für den Podcast, hätte ich mir da die Mehrwertsteuer zurückgeben lassen können. Ja, das Ganze muss natürlich dann angemeldet werden. Beim Finanzamt passiert heutzutage alles elektronisch. Das hat bisher eigentlich auch immer ganz gut geklappt. Und ich habe dann auch tatsächlich immer meine Mehrwertsteuer, die ich da bezahlt hatte, zu viel bezahlt hatte, dann zurückbekommen. Nun wollte man aber meine Einnahmenüberschussrechnung haben. Und ich habe da im November ein Schreiben bekommen, dass die für 2024, also ich habe im November 2025 ein Schreiben bekommen, dass die für 2024 noch nicht vorliegt. Hat mich ein klein wenig gewundert, weil ich gedacht hätte, ich hätte die abgeschickt, aber ja, kann man ja mal vergessen. Also habe ich meinen Rechner angesetzt, mein Computerprogramm, was ich dafür benutze, laufen lassen und denen das nochmal zugeschickt und habe gedacht, ja, dann ist es damit wohl erledigt. Dem war nicht so, denn pünktlich kurz nach Weihnachten, ich glaube knapp im neuen Jahr oder vielleicht sogar noch zwischen den Tagen, ist ja eine Zwangsgeldforderung vom Finanzamt bei mir eingegangen. Ich muss 200 Euro Strafe bezahlen dafür, dass ich diese Einnahmenüberschussrechnung immer noch nicht abgegeben habe. Ja, und daraufhin war ich jetzt doch sehr verwirrt und habe dann jetzt mal nachgeguckt, was mein Programm da gemacht hat, denn vielleicht hat es da ja einen Fehler ausgespuckt oder nicht. Ich kann zumindest keinen finden und bei meinen Recherchen habe ich dann auch festgestellt, doch, ich hatte denen das wirklich schon zugeschickt. Ich habe es denen einmal im September 2025 geschickt, dann nach der Aufforderung nochmal im November 2025 und jetzt habe ich nochmal das geschickt, ja, und bin 200 Euro ärmer. Ich habe natürlich Einspruch eingelegt gegen diese Zwangsgeldvollstreckung und ja, habe auch die Sendeprotokolle denen jetzt jeweils zugeschickt von den drei Malen, die ich denen das jetzt zugesendet habe. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass ich entweder einen Fehler habe, irgendwo eine Steuernummer oder sowas falsch angegeben zu haben, was sehr seltsam wäre, denn das Geld zurück bekomme ich ja immer und das nimmt alles oder nimmt jeweils die gleichen Stammdaten da zugrunde. Oder aber, was ich persönlich eher glaube, dass die irgendwas ganz anderes von mir wollen. Da steht immer Einnahmenüberschussrechnung, die wollen aber vielleicht irgendwas komplett anderes von mir. Ja, dann müssten die natürlich ihre Bescheide ändern und die werden damit ungültig. Ich habe keine Ahnung. Bin ja sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ich hoffe zumindest, dass ich 200 Euro dann wieder bekomme, denn ja, das sehe ich eigentlich nicht ein, dass ich dafür Sachen, die ich jetzt schon dreimal erledigt habe, dann auch noch bestraft werde. Ja, mal schauen. Ich werde euch am Laufenden halten. Wie gesagt, das Finanzamt versteht da ja keinen Spaß. Wenn es ich dann doch im Knast lande, ich hoffe dann auf ab und zu mal eine Karte von euch. Das wäre super nett. Ja, Postkartenwetter hat man zurzeit tatsächlich hier in Norddeutschland, denn es hat geschneit. Nicht dann, als es so groß angekündigt wurde, sondern ja gestern und da auch wirklich sehr, sehr lange. Die hat sich ein Wolkengebiet über Schleswig-Holstein gebildet, was sich auch quasi nicht bewegt hat den ganzen Tag. Ja, und so kam es, dass es morgens angefangen hat zu schneien und wirklich bis zum Abend durchgeschneit hat. Mengenmäßig ist es jetzt nicht riesig, aber ich hatte es schon ein paar Mal erzählt, hier im Norden ist halt keiner gewohnt, mit Schnee umzugehen. Dementsprechend ist hier mal wieder alles ins Chaos gestürzt. Ich hatte natürlich Glück, dass ich am gestrigen Montag frei hatte, um ausschlafen zu können. Und heute Morgen waren die Straßen, obwohl ich ja immer sehr früh, 5.30 Uhr etwa los war, waren schon erstaunlich frei. Also Respekt da an die Räumdienste, das hat alles ziemlich gut geklappt. Hab mich dann trotzdem irgendwie hinter den LKW geklemmt und bin mit 80 über die Autobahn getuckert, weil ich habe morgens einfach ein bisschen Zeit. Das muss ich mir nicht geben, da irgendwie Stress zu machen. Hat andere nicht davon abgehalten, mich mit 140 zu überholen. Aber ja, ist denen freigestellt. Ist ja ein freies Land hier. Also noch zumindest. Wenn ihr meint, dass ihr auch immer mit 140 plus auf der Autobahn bei Lette fahren solltet, dann teilt mir das doch gerne mit. Nutzt dazu die Kontaktmöglichkeiten, die ihr in den Shownotes findet. Oder aber geht auf meine Homepage smk-blog.de. Da könnt ihr auch übrigens auch noch ein Buch kaufen, welches ich dann steuerlich abrechnen muss und ja vielleicht meinen Knastaufenthalt etwas erleichtert. Ja, los geht es in dieser sehr, sehr kurzen Folge. Ich habe wirklich sehr wenig zu berichten. Auch, ja, es ist nicht, dass es ja nur zwei Spiele gab, die Special Teams-mäßig aber natürlich ganz interessant waren. Aber ja, News und Transaktionen sind sehr, sehr überschaubar. Ja, denn ich habe gerade mal drei Sachen gefunden. Ich könnte natürlich erzählen, dass die Practice Squads von Teams, die ausgeschieden sind, aufgelöst wurden und damit Leute wie Michael Badgley beispielsweise von den Buffalo Bills entlassen wurden oder vom Practice Squad dann einfach entlassen wurden. Aber ja, das interessiert nicht. Was interessiert, ist die Zukunft und die Zukunft in Chicago heißt Luke Elkin, zumindest vielleicht, wenn man die Longsnapper-Position sich anguckt, denn der gute Luke hat da einen Reserve-Future-Vertrag unterschrieben, also der wird bei den Bears ins Camp gehen. Ebenso unterschrieben hat Alex Ward, auch ein Longsnapper, bei den Las Vegas Raiders. Der geht also auch da ins Camp. Und die dritte und damit auch schon letzte Meldung, ich probiere das jetzt ein bisschen rauszustrecken, damit ich jetzt zumindest auf eine Minute komme hier in diesem Segment, die geht in die Canadian Football League. Da hat es Michael Hughes erwischt, in Anführungszeichen. Das ist ein Kicker, der ist bei den Saskatchewan Rough Riders untergekommen, hat für die im letzten Jahr auch schon ein Spiel gemacht und ist da 2-2 gegangen bei Field Goals. Der gute Amerikaner, der bei App State Go Mountaineers im College war. App State ja natürlich uns allen bekannt durch den grandiosen Sieg 2007 gegen Michigan durch ein geblocktes Field Goal. Damals ist der 34-32 Sieg damals zustande gekommen. So, jetzt habe ich es lang genug rausgestreckt, dass wir reingehen können in die beiden Championship Games. Ja, die fingen spannend an bei strahlendem Wetter. Das hat sich sehr schnell geändert. Naja, nicht schnell geändert, aber zur Halbzeit dann geändert. Ja, und am Ende stehen die Patriots im Super Bowl. Die gewinnen gegen die Denver Broncos in Denver mit 10-7 Punkten. Premiere in einem AFC-Championship-Spiel. Noch nie wurden mehr als 3 Field Goals in einem Championship-Game verpasst. Das hat man dieses Mal gebrochen, denn nicht weniger als 4 Field Goals sind in diesem Spiel nicht ins Tor gegangen. Und das Ganze ist gerecht aufgeteilt worden. Auf beiden Seiten gab es jeweils 2 Fehlschüsse durch Will Lutz für Denver und Andres Borgalis bei den New England Patriots. Aber wir dröseln das Ganze mal auf. Es ja, ging schon nicht so gut los bei den Field-Goal-Versuchen, was das angeht. Nämlich Will Lutz, 54 Yards, 24 Sekunden waren noch zu spielen in der ersten Halbzeit. Sein Kick geht rechts vorbei. 54 Yards kann man ihm bei da allerdings noch ganz okayem Wetter jetzt keinen Riesenvorwurf machen. Noch viel weniger einen Vorwurf machen wir Andres Borgalis, denn die Patriots haben danach die Zeit genutzt, die sie noch zur Verfügung hatten, um den Ball noch in Field-Goal-Reichweite zu bringen. Allerdings ein sehr langes Field-Goal, 63 Yards. Höhenluft in Denver hilft da natürlich so ein bisschen, aber ja, der Kick hätte auch die Länge gehabt, aber ging dann doch ziemlich deutlich links vorbei. Also 2 sehr lange Field-Goals da zur Ende der ersten Halbzeit, die beide nicht erfolgreich waren. 2 Extrapunkte, die sind im Ziel gelandet in der ersten Halbzeit. Das war es dann aber auch. Ja, der Game-Winner kam dann im dritten Viertel, als es schon ja, langsam sehr, sehr ungemütlich wurde. 5,5 Minuten waren noch zu spielen. Andres Borgalis mit einem sehr kurzen 23-Yard-Field-Goal, welches auch, ja, ich sag mal, bisschen zu eng am rechten Pfosten war, aber vollkommen egal. Der Ball war drin und ja, im Endeffekt war es das Game-Winning-Field-Goal. Normalerweise ist hier mein Skript ist ja immer sehr spendabel mit dem Verteilen von Game-Winning-Field-Goals. In dem Fall war es sogar meinem Skript zu früh zu sagen, dass noch mit 5 Minuten zu spielen im dritten Viertel das schon ein Game-Winner ist. Aber im Endeffekt war es das am Ende. Ja, es hätte noch ein bisschen besser werden können für die Patriots, denn kurz vor Ende des dritten Viertels Andres Borgalis nochmal angetreten, dann schon aus 46 Yards. Da geht sein Kick dann rechts vorbei. Ja, da war das Wetter dann eigentlich schon sehr, sehr schlecht und noch sehr viel schlechter war es dann ja beim potenziellen Ausgleich von Will Lutz aus 45 Yards. Da ging der Kick ebenfalls rechts vorbei, konnte es im ersten Moment nicht so ganz gut sehen, aber das Field Goal ist offiziell geblockt worden von Taylor von den Patriots, der da ja sehr athletisch nicht weit nach vorne gegangen ist, aber hilft natürlich auch, wenn man, ich weiß nicht, wie groß der Gute ist, aber ich würde mal tippen, der ist 1,95 plus mit ausgestreckten Armen, hat er dann zwei Finger an den Ball bekommen und dadurch ist dieser dann links vorbeigegangen und hat im Endeffekt dann den Sieg für die Patriots ja in dieser Wetterschlacht im Schneetreiben von Denver gesichert. Was ich sehr schön fand, war, dass schon am Anfang Jim Nantz bei der Übertragung im US-Fernsehen gesagt hat, dass man insbesondere auf die Panther gucken muss. Hat da Jeremy Crawshaw von den Denver Broncos herausgestellt, der in der letzten Woche ja quasi einen Game-Winning-Punt hatte, wenn man das so sagen kann. Und das wurde auch ja quasi gleich bei seinem ersten Punt nach dem ersten Drive, nach dem Three and Out gelobt. Denn ja, in der letzten Woche hat er den Ball an die 8-Yard-Linie gebracht. Und in dem Fall hat er das auch gemacht, gleich mit seinem ersten Punt, ein 56-Yard-Punt out of bounds an der 8-Yard-Linie. Also es wurde da sehr stark darauf hingewiesen von Nantz, dass es in solchen Spielen auch um die Hidden Yards geht, also um die Yards, die man vielleicht im Statsheet nicht so findet, aber da kann halt ein schlechter oder auch ein sehr guter Punt dann schon spielentscheidend sein. Insgesamt Jeremy Crawshaw mit 6 Punts in dem Spiel, 60 Yards sein längster Punt. Das war allerdings auch ein Touchback, einer von 2 Touchbacks, die er in diesem Spiel hatte. Sein Bruttoschnitt 51,5 Yards, sein Nettoschnitt durch die Touchbacks dann natürlich auch ein bisschen geringer, 44,5 Yards. Er bringt von seinen 6 Punts 3 in die 20 und jeden dieser 3 Punts in die 20 hat er auch in die 10-Yard-Linie gebracht. Ich hatte gerade schon erwähnt, den ersten Punt hatte er an die 8-Yard, einen Punt hat er an die 8-Yard-Linie gebracht, dann noch einen an die 10-Yard-Linie und später dann nochmal einen Punt out of bounds an der 8-Yard-Linie. Also da kann Denver doch sehr, sehr zufrieden sein mit ihrem Rookie-Punter, der ihnen ja ein Draft-Pick in diesem Jahr wert war. Auf der anderen Seite für die Patriots, Bryce Berringer, der hatte ja einen sehr geschäftstüchtigen Tag. 8 Punts insgesamt, sein längster Punt gerade mal 45 Yards, das ist ja nicht besonders gut, aber der war halt auch insbesondere in dem letzten Spielabschnitt ja ordentlich im Einsatz, hatte allein 3 Punts im letzten Viertel, wo man eigentlich ja sehr, sehr ungern gepuntet hat. Er hat einen Bruttoschnitt von nur 37,9 Yards, allerdings sein Nettoschnitt ist dann nicht sehr viel geringer, 36,9 Yards, also nur 1 Yard weniger. Er bringt von seinen 8 Punts nur einen in die 20 und hat auch einen kritischen Punt und das war wirklich ein extrem kritischer Punt, denn der Ball kam von der 7-Yard-Linie und ist gerade mal 26 Yards weit geflogen. Der Ball ging out of bounds an der 33-Yard-Linie. Das war also wirklich sehr, sehr kritisch, hat dann die Broncos in eine hervorragende Position gebracht. Aber ja, das ist halt das Problem gewesen mit dem Wetter. Das konnte man dann trotzdem nicht nutzen. Ja, Ende des Drives war dann das Field Goal, welches geblockt wurde, ja, begann halt mit einem schlechten Punt. Bei den Kickoffs, es gab 2 Touchbacks von Andres Borgalis bei 3 Kickoffs, die er ausgeführt hat. Der einzige Return war über 20 Yards und auf der anderen Seite Will Lutz hatte ja 2 Kickoffs ausgeführt und ja, die wurden beide retourniert, der längste davon über 30 Yards. Ja, und das war schon das erste Championship-Spiel. Das zweite hatte Special Teams-mäßig auch ein bisschen was zu bieten, aber ja, zumindest nicht ganz so viel Drama auf der Kicker-Seite. Es gewinnen am Ende die Seattle Seahawks gegen die LA Rams 31-27. Ja, in diesem Spiel geht es um gemaffte Punts, waren da das Thema. Javier Smith von den Rams, gleich 2 Punts von Michael Dixon, dem Panther der Seattle Seahawks, gemafft. Einmal kann er noch selber den Ball recovern, aber im dritten Viertel war es dann soweit, dass er den Ball nicht aufnehmen konnte. Vorher so ein bisschen hingefallen, ein bisschen gestolpert, berührt dann den Ball und Young, der sich vorher aufgeregt hat, denn er stand eigentlich auch schon bereit, den Ball beim ersten Muff aufzunehmen, aber da hat der Ball eine für die Rams zumindest glücklichen Bounce genommen. In dem Fall konnte Young dann den Ball aufnehmen und gleich an der 17-Yard-Linie für die Seattle Seahawks den dann sichern. Ja, insgesamt bei den Panthern Michael Dixon, wie gesagt, 2 seiner 5 Punts haben zu einem Muff geführt, dementsprechend auch einen grandiosen EPA von 1,23, also plus 1,23, also jeder Punt von ihm war, ja, guten Punkt wert, über einen Punkt sogar. Sein nächster Punt, 56 Yards, er hat insgesamt einen Brutto- wie auch Nettoschnitt von 45,2 Yards, alle seine 5 Punts. Hat er in die 20 gebracht und 3 seiner 5 Punts sogar in die 10. Da sieht man dann, warum der bestbezahlte Panther in der National Football League zurzeit ist. Wie gesagt, 2 davon gemufft. Ethan Evans, bei dem war es etwas ruhiger, was das Punten angeht für die Rams. 2 Punts, einer war 43 Yards lang und einer war 41 Yards lang. Das bedeutet, sein Brutto, in dem Fall auch Nettoschnitt, 42 Yards. Er bringt von diesen 2 Punts immerhin einen in die 20. Ja, kommen wir zu den Kickern. Die hatten ja hier jetzt mehr Zielwasser getrunken, hatten natürlich auch deutlich, deutlich mehr Glück als die Kollegen in Denver mit dem Wetter, denn das war wunderbar für die Jahreszeit in Seattle. Die NFL selber ist, glaube ich, auch relativ froh, dass die beiden Championship Games an, ja, sagen wir zumindest im Westen der USA ausgetragen wurden, denn ein gewaltiger Schneesturm hat sich ja über den Osten gelegt gehabt und ja, da hätte man es, glaube ich, hätte man Probleme gehabt, das Spiel in, naja gut, dann ist auch sehr unwahrscheinlich, dass es in New York mal stattfindet, so ein Championship Game, aber Baltimore oder Washington vielleicht, also hätte es halt auch nicht, Boston hätte es halt auch nicht sehr, sehr gut ausgesehen, dementsprechend war man da froh, aber ja, bei Denver hat es halt auch nur eine Halbzeit gehalten. Hier allerdings perfekte Wetterbedingungen und das haben die Kicker dann auch genutzt. Harrison Meeves in seiner ersten NFL-Saison tritt 2-mal an für die Rams und trifft auch 2-mal aus 44 und aus 50 Yards. Ja, und Jason Myers für die Seahawks, der muss 1-mal ran bei Field Goals, trifft da aus 27 Yards. Aber der große Unterschied ist, er macht 4 Extrapunkte, Harrison Meeves derer nur 3. Ja, und dann kommen wir zum Abschluss noch auf die Kickoffs. Ethan Evans, 5 Touchbacks bei 6 Kickoffs, also Returns wollte man da nicht zulassen. 1-mal hat er sogar einen 20-Yard-Touchback erzielt, längste Return da für die Seahawks 21 Yards. Auf der anderen Seite, die Rams wollten jeden Ball raustragen, beziehungsweise die Seahawks haben es denen auch erlaubt, in Form von Jason Myers. Der hatte nämlich keinen Touchback bei 6 Kickoffs, die er ausgeführt hat. Längste Return bei den Rams, allerdings auch nur 29 Yards. Und ja, bei den Rams Special Teams mit dem Muff kann ich mir schon vorstellen, das wird nicht der letzte Trainerwechsel sein, den wir da in dieser Saison gesehen haben. Ja, und damit steht der Super Bowl fest. In jetzt mittlerweile knapp 1,5 Wochen treten die Seattle Seahawks in San Francisco gegen die New England Patriots an. Das, ja, sehr spannend. Wir werden einen Rookie-Kicker gegen einen Veteranen haben mit Andres Borgales gegen Jason Myers. Und wir werden unter anderem einen australischen Panther haben mit Michael Dixon gegen Bryce Berringer. Das wird dann auch sehr interessant sein. Ja, international durchaus ja Aiden Dirt, auch der Defensive Coordinator der Seattle Seahawks, ist ja Brite. Das ist also auch ganz interessant. Angeblich auch in manchen Headcoach-Diskussionen. Hat einen ganz grandiosen britischen Dialekt. Also wenn ihr den mal ein Interview mit ihm hört, das ist ganz toll zu hören. Ja, bin da also sehr gespannt. Freue mich sehr auf das Spiel und würde jetzt normalerweise die Statistiken der Woche zusammenzählen, aber das bringt jetzt hier nicht so viel. Ich sage euch zumindest einmal die Trefferquote für die Field Goals. Das ist nämlich, finde ich, doch ganz interessant. Da sind wir nämlich in dieser Woche insgesamt bei 50%. Also wir haben 4 von 8 sind gemacht worden. Das, ja, wir gucken, wie das im Super Bowl wird. Da wird es wahrscheinlich dann doch ein bisschen besser laufen. Immerhin Extrapunkte, die waren alle perfekt in dieser Woche. Und das war sie auch schon, die 295. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Wenn ich ja in Freiheit bleibe, dann wird es in der nächsten Woche eine kleine Folge geben. Ich habe mir ein Thema überlegt, was ich ganz kurz anschneiden werde. Und ich hoffe, ich denke auch dran. Ich sollte mir das gleich aufschreiben, worüber ich da reden möchte. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.